Deutschlandfunk. Das Feature.
Es ist schwer zu erklären, sie sind doch alle deutsch. Englische Studenten studieren in beiden deutschen Staaten. Ein Feature von Hannelore Hippe-Davis.
Ich habe keine Vorurteile gehabt. Meine Freunde waren niemals, also nie, die haben nicht zum Muster der typischen Deutschen, die oft charakterisiert wird.
Wer sind denn die typischen Deutschen? Wie sind die denn?
Also steif und streng und also sehr fleißig und kalt. Und das sagt man.
Aber ich würde sagen, bestimmt, dass die intensiver sind als Menschen.
Die Was machen, meinen Sie denn damit?
Die machen mehr. Also die machen mehr, die sind mehr aktiv. Die sind einfach, die füllen ihre Zeit völlig aus.
Auch mit ihrer Freizeit.
Alles gut organisiert und.
Vereine, ja.
Vereine und
eine Woche
Sport.
Auf dem Land, oder?
Die deutschen Bürger der DDR haben eine sehr große Achtung für Autorität und.
Ja, ich finde beides, ja. Das ist deutsch.
Ist das typisch deutsch?
Ja, für Autorität und Bürokratie. Ja, in der Stadtmitte von Bonn gab es so viele behinderte Leute und so, die betteln mussten. Und das fand ich so schlimm. Leute, die auch, ja, es gab Leute, die da mit ihren Hunden steht und auf einem Plakat steht es, mein Hund ist hungrig. Nicht eben, dass er hungrig war. Also, der Hund war hungrig und die Leute würden lieber Geld für einen Hund geben als für einen Mensch.
Ich bin in der DDR am 1. Oktober angekommen und sie bereiteten sich auf ihren Nationalfeiertag vor, also überall Fahnen und Plakaten und so weiter. Und mein erster Eindruck war, die DDR sieht aus wie Österreich mit roten Fahnen.
Die Bürokratie hat mich enttäuscht. Es gab so viele Bürokratie. Ich habe das in der DDR erwartet, aber in der BRD nicht so viel.
Auch, ich war auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, man hört das öfters, also die Deutschen hier sagen auch, dass sie sehr politisch engagiert sind und nicht nur engagiert, aber dass sie immer so diskutieren und alles. Und sie sind so, die BRD ist doch in so Zentrum des Europas und auch im NATO und alles sind sie ganz wichtig. Und man würde denken, dass sie ein bisschen mehr informiert sind oder dass sie ein bisschen mehr Interesse da, also für die DDR oder für die Sowjetunion haben würden. Oder ich weiß nicht, ich war ziemlich enttäuscht darüber, dass sie wollten überhaupt nicht davon sprechen, hatten nur ein ganz konservatives Bild über die DDR. Und manchmal ein ganz blödes Bild.
Auch jüngere Leute.
Ja, meistens jüngere.
Ja, insbesondere jüngere Leute.
Die Kuchen in Deutschland ist besser als in England. Beides.
Deutschland 1988. In vier Folgen schauen wir zurück in ein Jahr, das ein wenig im Schatten der Geschichte steht. Wir tun dies mit vier leicht gekürzten Features aus dem Archiv. Sie erzählen von dieser Zeit, aus dieser Zeit, also von der Erinnerung noch unverstellt. Einer Zeit des Kalten Krieges, in der die Atomkraft noch die Zukunft war und das Internet weitgehend unbekannt. Trotzdem erscheint vieles erstaunlich aktuell. In der ersten Folge lernen wir englische Germanistikstudenten kennen, die ein Jahr im Ausland waren, in Deutschland, in beiden deutschen Staaten. Ein Auslandsaufenthalt ist damals noch keine Selbstverständlichkeit und mit vielen bürokratischen Hürden verbunden. Das Erasmus-Programm, das so vieles leichter gemacht hat seither, ist gerade erst beschlossen worden. Die jungen Engländer sehen den Unterschied der Systeme. Die Menschen, die Deutschen in Ost und West, unterscheiden sich in ihren Augen kaum. Und es ist für sie alles andere als ausgemacht, dass im Westen schon immer alles besser war. Es lohnt, den weltoffenen europäischen Geist dieser jungen Menschen in Erinnerung zu rufen, in Zeiten des Brexit, in denen die europäische Idee in Frage steht wie nie in den vergangenen 60 Jahren und die Unterschiede von Ost und West wieder betont werden, obwohl es den Unterschied der Systeme eigentlich nicht mehr gibt. In einem ihrer ersten Features hat Hannelore Hippe mit den für den Austausch verantwortlichen Professoren Dyson aus Bradford und Rawlingson aus Leeds gesprochen. Sie tauchen etwas später im Feature auf. Und natürlich mit den Studierenden, unter anderem mit Sue, Angela und Leslie aus Bradford.
Man hört so viele Lügen in die Presse hier in England und in dem Westen Ganzen über die DDR, über die Sowjetunion. Es hätte mich sehr interessiert, die Wahrheit zu sehen. Also habe ich East European Studies gewählt.
Ich wollte schon immer nach Berlin. Ich wollte diese merkwürdige, geteilte Stadt besuchen. Und als ich hier erfuhr, dass ich nicht nur in West-Berlin studieren konnte, sondern auch in der DDR, dann war für mich die Frage gelöst, unbedingt in die DDR. Das kann man nur einmal. Und überhaupt eine so lange Zeit dort zu verbringen, die Gelegenheit konnte ich einfach nicht verpassen.
Ich wollte unbedingt in einem sozialistischen Land studieren.
Warum?
Selbst erfahren, wie das geht eigentlich. Also man macht viel Kritik darüber, ohne das System auszukennen.
Sue McGorrigan aus Bradford und Julie und Gail aus Ealing trieb die bereits erwähnte politisch-gesellschaftliche Neugierde zu ihrem Entschluss, in der DDR zu studieren. Für Mark hatte die Entscheidung, nach Saarbrücken zu gehen, eher pragmatische Gründe.
Weil ich Freunde in Saarbrücken hatte, die haben für mich eine Wohnung organisiert. Das war aus praktischen Gründen irgendwie. Und ich hatte Freunde in der Nähe auch, in Trier und sowas. Und deswegen bin ich also zuerst, in erster Linie da hingefahren. Saarbrücken hat mich an sich erstens nicht so interessiert, aber also im Laufe der Zeit habe ich ein Interesse gewonnen für Saarbrücken. Es war ganz toll.
Ein Kompliment für die Stadt an der Saar von jemandem, dem das Weltstadtangebot Londons täglich zu Füßen liegt. Zumindest in der Theorie. Realität für einen Studenten in London sind zum einen die unerschwinglichen Mieten. Für die Miete des meist schlecht beheizbaren möblierten Zimmers in West London könnte er sich eine nette 2- bis 3-Zimmer-Wohnung im Zentrum Saarbrückens mieten. Würde er sich in London entschließen, eines der Theater im Herzen der britischen Hauptstadt zu besuchen, mit anschließendem Essen beim Inder oder Chinesen, wäre er auf einen Schlag gut ein Sechstel seines monatlichen Stipendiums los. Zudem müsste er einen knapp einstündigen Fahrweg mit Bus und U-Bahn einkalkulieren. Solche Probleme haben Sue, Angela und Leslie, die in Bradford studieren, nicht. Bradford, das ist das heruntergekommene ehemalige Zentrum der Woll- und Garnspinnerei des britischen Empires. Auf der Liste der Lebenshaltungskosten der Universitätsstädte, die jährlich von der Studentengewerkschaft herausgegeben wird, rangiert die Universitätsstadt in der nordenglischen Grafschaft Yorkshire ganz unten. Die Realität, mit der die drei Studentinnen außerhalb der Universität täglich konfrontiert werden, ist geprägt durch Armut und Arbeitslosigkeit. Die Quote liegt in Bradford bei 15%. Die britische Misere, desolate Industriezweige und wachsende Verarmung im Norden, prosperierender Süden, ist hier besonders scharf ausgeprägt. Ich habe in dieser Stadt Anfang der 80er Jahre selbst 3 Jahre gelebt und gearbeitet.
Ein Problem mit der DDR ist, dass die Eltern das oft nicht wollen. Mein Gott, meine Tochter fährt nach Ostdeutschland. Wieso? Ist das möglich? Kommen sie dann zurück? Und so, also diese Fragen werden von den Eltern gestellt. Das, auch wenn wir Studenten nach West-Berlin schicken, findet man diese Angst manchmal bei den Eltern. Selten bei den Studenten. Es ist, glaube ich, bis jetzt keiner oder auch keine zurückgekommen, die bekehrt worden sei in der DDR. Andererseits muss man sagen, dass alle sehr, sehr viel Verständnis haben für die Errungenschaften von dieser Gesellschaft, die sie gesehen haben.
naja, der DDR, das ist kommunistisch. Und da muss man Schlange stehen, um Brot zu kaufen. Und da ist es ganz schrecklich. Und ich habe es ganz anders gefunden. Also, und ich selbst wusste, dass, ja, das war nicht, wirklich nicht wahr, was sie gesagt haben.
Erstens in der Bundesrepublik ist das Hauptproblem das Problem der Integration. In diesen Massenbetrieben, Hamburg mit, ich weiß nicht, 60.000 Studenten, nicht wahr? Bradford hier hat kaum 5.000 Studenten, kommt man schwer zurecht. Und ich habe ihnen vorgeschlagen, dass sie das erste Semester damit verbringen sollte, sich einfach einzuleben. Ich meine schon, das Deutsch der Vorlesungen fällt ihnen schwer, nicht? Diese Professoren, die murmeln und die meilenweit weg sind, nicht? In diesen großen Aulen. DDR wollte ich sagen, das ist nicht das Problem. Gerade weil sie fast immer ein Zimmer mit einer deutschen Studentin, mit einem deutschen Studenten teilen. Von Anfang an werden sie da integriert. Und das ist schon schön für junge Studenten.
Das Studentenleben ist ganz anders als hier. Das ist, also Bradford ist ziemlich klein erstens und es gibt viel zu tun. Wir sind, ich glaube, 6.000 Studenten. Und man kann viel machen hier. Aber in Bonn fand ich das persönlich, dass es ziemlich anonym war.
Ja, es ist eine riesengroße Universität. Man sieht nie dieselben Gesichter am nächsten Tag. Auch in die Vorlesungen gab es zum Beispiel 300 Leute. Und ja, man hat keinen engen Kontakt mit der Professorin. Also hier kann man immer in die Zimmer einer Dozent gehen, um zu fragen, wie es geht und so und so und so. Aber meines Erachtens konnte man das nicht leicht da machen.
Nein, überhaupt nicht. Auch im Wohnheim ist es ganz anders, weil in Bonn hatten wir alle Einzelzimmer und das hatte alles drin, so Küche und Dusche und alles. Und das ist also einerseits ganz gut, schön, aber andererseits sieht man niemanden.
Also hier in Bradford muss man in die Küche gehen und da muss man Leute kennenlernen. Aber da konnte man jeden Tag allein sein in sein Zimmer und alles da machen.
Wir waren öfters mit Ausländern zusammen.
Ja, es scheint leichter, Kontakte mit Ausländern zu machen, als mit den Deutschen selbst.
Ich habe versucht im Wohnheim, so es gab eine Bar unten und ging ich auch öfters dahin, aber das war eine ganz komische Situation, dass die Studenten nicht sehr freundlich sind oder sie hatten schon ihre Freunde und wollten nichts mit den Ausländern so machen oder sehr wenig.
Und ich glaube auch für die bundesdeutschen Studenten waren wir nichts Neues. Doch für die DDR-Studenten waren wir etwas aus dem Westen, etwas Neues.
Also, aus England, auch. Wir müssen da ein Zimmer mit einer Deutschen teilen. Und da müsste man ja Kontakt haben.
Die Studentinnen aus Ealing waren zwar nicht wie ihre Kommilitoninnen in Rostock in Zweibettzimmern im Studentenheim untergebracht, sie wohnten auf eigenen Wunsch privat. Doch schien es auch ihnen in der Millionenstadt Berlin nicht schwer zu fallen, Kontakt zu Deutschen zu bekommen. Ein Defizit an Kontakten mit Menschen aus westlichen Ländern und diesmal nicht langweilige Westler aus der Bundesrepublik, sondern waschechte Engländerinnen in der DDR und ein abgeklärtes, schon wieder ein paar Ausländer in der Bundesrepublik? Vielleicht. Schauen wir uns die Ankunft der Studenten in ihrem Gastland einmal genauer an. Austauschstudenten bekommen kein Erster-Klasse-Ticket oder einen Freiflug in das Land ihrer studentischen Wünsche spendiert. Hinter ihnen liegen zwischen 12 und 24 Stunden. Hoch die Koffer, rein aufs Boot, hoch die Koffer, runter vom Boot, rein ins Abteil, erwische ich einen Sitzplatz. Wann bin ich endlich da? Und dann das. Eintritt à la BRD.
Wir fanden es auch sehr schwer, als wir da ankamen, dass wir so viel Geld ausgeben mussten.
Ja,
das ist so in 500 Mark. Für Kaution, für einen Monat Miete für September.
Und es gab auch besondere Anmeldungszeiten. Und als wir hierher kamen, wollten wir natürlich in unseren Zimmern gehen. Aber wir konnten nicht. Wir mussten in einem Hotel übernachten, weil es zu diesem Zeitpunkt konnte man nicht Anmeldung. Also man musste auch, bevor man einzieht,
die ganzen Geld ausgeben. Also wir fanden das total dumm.
Und in der DDR?
Wir waren schön begrüßt und so. Und
sie haben Essen gekocht für uns alle und das war ganz schön.
Es scheint, als ob jemand kümmert um uns. Im Gegenteil zur Bundesrepublik.
Man hat das Gefühl, dass in der Bundesrepublik war man ganz allein. Doch in der DDR, wir waren von einer, wie hieß sie, Ulla? Ulla hat uns
betreut,
ja.
Sie war meine Mitbewohnerin. Ja. Sie war für die...
Mit dem Freund?
Ja, sie war für die Ausländer etwas verantwortlich, besonders am Anfang.
Bei uns kritischen Westdeutschen gehen jetzt die Warnblinkanlagen an. Betreuerin, Verantwortliche für die Ausländer. Die englischen Studenten fanden das ganz einfach angenehm und hilfreich. Das waren sie so gewohnt aus ihrer Zeit als Studienanfänger. Das kalte Wasser des bundesdeutschen Universitätsbetriebs, in das sie reinspringen und sich freischwimmen sollten, wirkte bedrohlich. Das »Da konnte ich gar nicht verloren gehen« von Julie aus Ealing klang mir in den Ohren. Wie viele Studenten an unseren Universitäten gehen Semester für Semester verloren? Wo liegt die Grenze zwischen Betreuung und Kontrolle? Wo die zwischen Orientierungslosigkeit und Freiräumen für Eigeninitiativen? In der DDR wussten sie genau, welche Seminare und Vorlesungen für sie bestimmt waren und wo man sie erwartete. Ihre Abwesenheit wäre aufgefallen, wie in England. An den bundesdeutschen Universitäten konnten sie ihre Stundenpläne relativ frei selbst zusammenstellen. Aber sie wussten noch nicht einmal, dass sie sich für bestimmte Seminare in Listen eintragen mussten. Als sie es erfuhren, waren die besetzt und es war zu spät. Mark aus Ealing kam sich nicht so alleingelassen vor. Ihm ging es von Anfang an gut in der Bundesrepublik. Er hatte einen Platz in einer Wohngemeinschaft gefunden.
Ich habe mit zwei Frauen gewohnt. Das war... Alles ging ganz toll. Das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Das war auch ein bisschen anders als in England. Früher habe ich so eine Wohngemeinschaft nicht gekannt. Mit einem gemeinsamen Haushalt und gemeinsamen Essen und sowas. Das habe ich toll gefunden. Aber das ist also mehr die Regel da als die Ausnahme. Hier wäre es umgekehrt, glaube ich. Die Verwaltung war irgendwie merkwürdig. Ich habe also Formulare ausfüllen müssen und die haben mich also solche Fragen gestellt wie was machen beruflich ihre Eltern?
Man hatte sie gewarnt vor der deutschen Bürokratie. Natürlich ist auch Großbritannien ganz ordentlich verwaltet, doch läuft dort der Zwang, den einem die Behörden auferlegen, etwas subtiler ab. Polizeiliche Meldepflicht oder einen Personalausweis, fälschungs- und diebstahlsicher, gibt es nicht auf der Insel. Damit stehen die Engländer in Europas Fluren recht allein da. Nicht nur die Deutschen sind so well organized, so gut organisiert und verwaltet, dass die staatlichen Behörden über jeden Einwohner so gut informiert sind, wie die EDV es zulässt. Bringt das die Briten ins Schleudern?
Ich habe es ausgefüllt. Ich habe ein paar Mal gelogen. Ich sah überhaupt nicht ein, warum ich also die beruflichen Tätigkeiten meiner Eltern hinschreiben sollte. Ich habe gefragt, warum das so war. Und die haben mir gesagt, aus statistischen Zwecken. Ich habe gesagt, ja, gut. Und also.
Wie ich vorhin gesagt habe, ich habe auch ein Jahr lang in der Bundesrepublik gearbeitet. Ich musste mich hier und da anmelden und wie Marc gesagt hat, allerlei Formulare ausfüllen. Aber das habe ich, ich habe gewartet, in der DDR wäre das mindestens so schlecht. Am zweiten Tag in der DDR habe ich mich polizeilich angemeldet am Alex und das war alles.
Ja, das kann man so in 25 Stunden so das Ganze erledigen, ohne Probleme.
Das hat nur einen Tag gedauert in der DDR und in Bonn hat es vielleicht
zwei Wochen. Ja, man muss hingehen, das Formular abholen, dann das einfüllen, dann zurückkommen.
Und es scheint uns, als ob wir durch die ganze Stadt herumlaufen müssen, weil die Zeiten waren alle verschieden. Also manche Büros waren nur in 2 Stunden in der Tag geöffnet und wir wussten das natürlich nicht. Und
es hat 2 Wochen gedauert, bis wir alles gemacht haben.
Ich habe das nicht alles gemacht, am Ende auch.
ich hatte meine Krankenversicherung nicht mit, weil ich weiß nicht warum, aber ich habe geschrieben, aber es dauerte lange, als ich gedacht habe. Und dann habe ich unheimlich viele Schwierigkeiten gehabt damit.
Ich auch.
Ja, Angela auch. Ja.
Wir könnten das Bibliothek bei der Bibliothek nicht anmelden. Wir sollten das Mensa nicht benutzen.
Ja, sollten aber.
Wir sollten nicht auf die Universität gehen.
Wir sollten kein Zimmer im Wohnheim haben, ja, weil man muss versichert sein.
Ja, sie ist einfach rausgeschmissen. Dezember, ja.
Rausgeschmissen. Ja, ich wusste, genau. Dann habe ich Leslies Zimmer geteilt. Nur wegen dieser dummen Formular.
Und in der DDR haben Sie nicht diese Erfahrung gemacht?
Nein. Nicht so stark, es gab es doch, aber man konnte dann es bestreiten und fragen und so. Aber in Bonn haben wir gefunden, dass man, sie haben nur gesagt, nein, Schluss damit. Und das ist alles. Man konnte nicht erklären, warum und so und so und so.
Und die Betreuer in der DDR waren, wir könnten da hingehen und sagen, ich habe ein Problem. Zum Beispiel, ich hatte einen Kontaktlinz verloren und sie haben versucht, so mir zu helfen sofort. Und ich könnte es vorstellen, wenn ich das in Bonn gemacht hätte, dann sie würden einfach sagen, wir können nichts damit machen, wir sind nicht dafür verantwortlich. Ja. Aber das habe ich sehr oft gehört.
Ja. Das ist dein Problem.
Die Unterlassung, die Sue aus Bradford gegenüber der bundesdeutschen Behörde begangen hatte, sie hatte den Nachweis über ihre Krankenversicherung in Großbritannien, das Formular E für Europa 111 nicht nach Deutschland mitgebracht. Diesen Nachweis muss man etliche Wochen vor einem Auslandsaufenthalt innerhalb der EG-Staaten bei der zentralen Stelle in Newcastle beantragen. Bis das kommt, kann es dauern. Ob das an der Anzahl der Briten liegt, die ihr Land verlassen wollen, oder am gemächlichen Mahlen der Mühlen englischer Bürokratie, bleibt dahingestellt. Fest steht, dass Sue aufgrund der fehlenden Bescheinigung nicht berechtigt war, sich in der Bundesrepublik länger als 3 Monate aufzuhalten, geschweige denn vom bundesdeutschen Steuerzahler finanzierte Einrichtungen wie die Universität, die Mensa oder die Bibliothek zu benutzen. Dass Sue eine von bürokratischer Willkür wenig geschädigte Angelsächsin ist, konnte sie sich jedoch in aller Illegalität durchwursteln und alle Einrichtungen benutzen. Wie beurteilen die Studentinnen den Unterricht in der DDR?
Das war total schlecht.
Wir hatten einen besonderen Studiengang, das war nur für Ausländer. Und wir waren mit den Bulgaren zusammen
die Franzosen und
Engländer, meistens war das, ja. Und das war besonders für uns. Und wir fanden das ein ganz niedriges Niveau und ganz manchmal ganz kinderlich, wir mussten ganz dumme Sachen machen.
So ja, wie nicht, zum Beispiel, was man macht, wenn man zum Arzt geht.
Es gab immer so eine kleine Diskussion und es wurde immer geteilt auf, dass das in dem Kapitalismus ist es schlecht. Das war ein bisschen kinderlich gemacht, dass bei uns ist alles ganz gut und bei euch ist alles schlecht.
Und die Erfahrungen in Bonn?
Ich bin in Seminar gegangen mit anderen deutschen Studenten und das war ganz schwierig. Es gab nur 1 oder 2 andere Ausländer dort. Und die eine war ein Seminar zur politischen Kultur des Nachkriegsdeutschlands. Und das war ganz interessant, aber schwierig, weil ich habe nie vorher diesen Begriff von die verspätete Nation von Bresner getroffen und so. Alle schwierige Begriffe und da muss man so amerikanische Bücher lesen und die auf Deutsch diskutieren mit Konzepten wie Einstellungen und Vorstellungen und so. Es ist das Studium in Bonn oder vielleicht in Westdeutschland, in der BED überhaupt, ist wissenschaftlicher als hier.
Bundesdeutsche Seminare und Vorlesungen, speziell in den Geisteswissenschaften, sind ungewohntes Terrain für britische Studenten. Da schrecken nicht nur die Sprachschwierigkeiten schnell ab. An den Kursen in Deutsch als Fremdsprache, die die Universitäten der DDR ihren ausländischen Gästen anbieten, treibt dagegen häufiger die Unterforderung, die Studenten zum Fernbleiben. Doch nehmen die Lehrenden zu Hause auf der Insel ihren Studenten das Schwänzen an deutschen Hochschulen nicht übel. Behördengang, ein Flirt oder ein Kinobesuch sind mindestens so gut wie eine Unterrichtseinheit. Weiterhin wird erwartet, dass die Studenten in den Bibliotheken und Archiven des Gastlandes Quellenmaterial für ihre späteren Examensarbeiten zusammentragen. Diese Klassenziele werden fast immer zu 100% erreicht. Hat sich das Bild, das die Studenten von der Bundesrepublik hatten, durch ihren Studienaufenthalt verändert?
Vor die Reise nach Bonn war ich davon sehr begeistert. Aber
ich bin auch enttäuscht.
Ich war ein bisschen enttäuscht.
Was hat Sie enttäuscht?
Der Materialismus hat mich enttäuscht.
In Bonn gab es so viele reiche Leute, die sehr, sagt man, hochmütig waren. Vielleicht ist das nur Bonn, weil Bonn der Hauptstadt ist. Und
ich fand es auch in Hamburg.
Ja.
Was mir gleich aufgefallen ist, in der Bundesrepublik, alles ist so sauber. Und was mir gleich aufgefallen ist, in der DDR, in Ostberlin, da waren keine Bettler auf den Straßen. Auf den Straßen in England und ich weiß nicht, in der Bundesrepublik, aber Obdachlose sind überall zu finden.
Armut und Obdachlosigkeit prägen in viel stärkerem Maße als bei uns das Stadtbild nordenglischer Städte. Doch auch dem Touristen, der London besucht, wird dieser ausgegrenzte Teil der Bevölkerung Großbritanniens auffallen, der nicht an den New Economical Developments, den neuen wirtschaftlichen Entwicklungen Margaret Thatchers, partizipiert. Nach vorsichtigen Schätzungen sind es knapp 20% der Bevölkerung, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Verständlich, dass das, was die Studentinnen als Materialismus bezeichnen, von ihnen nicht nur als abstoßend empfunden, sondern auch sehr schnell und präzise registriert wird. Materialismus bedeutet für sie die Orientierung auf luxuriösen Konsum, sein zur Schau stellen und die Beurteilung der Mitmenschen nach ihrer Konsumfähigkeit. Was für die Studenten zählte, sind eher die kleineren Annehmlichkeiten des Lebens und deren Erschwinglichkeit für Leute mit kleinerem Geldbeutel, wie sie selbst.
Im Großen und Ganzen haben wir in der DDR einen ziemlich guten Lebensstandard genossen. Zum Beispiel, wir konnten in jedem Restaurant essen gehen, was wir uns hier in London nicht leisten konnten. Und unsere kleine Clique von Ausländern, von unserer Deutschklasse, gingen immer montagmorgens in dem allerschönsten Hotel in Ostberlin Kaffee trinken, Kuchen essen. Das könnte ich bestimmt nicht hier in London in dem Dorchester machen.
Für mich war es ganz schön, ins Oper zu gehen oder Theater. Und das konnte ich nie hier in London leisten.
Wieso nicht?
Die Karten sind einfach zu teuer.
Ich fand es schön in der DDR, dass man so billig im Restaurant essen könnte. Also man müsste nicht so beschäftigt sein, Essen zu kochen und so. Besonders weil die meisten Frauen da arbeiten. Und es gibt wirklich gute Restaurants da, die man muss für ein Essen nur 4 Mark oder 5 Mark bezahlen. Mhm.
Also würden Sie sagen, auch bessere Restaurants als hier in England?
Manche sind bessere. Ja, ich fand das Niveau ziemlich hoch. Ja. Im Gegenteil zu was wir in der BRD gehört haben.
Das Beste ist in der DDR, ist, dass alle können das leisten, so in einem Restaurant zu gehen, irgendeine Restaurant zu gehen. Aber hier findet das, ich glaube, die meisten Familien gehen überhaupt nicht in einem Restaurant, weil sie können es nicht leisten oder vielleicht einmal im Monat.
Der britische Durchschnittsbürger geht in der Tat nur selten zum Essen aus. Kein Wunder, dass sich alle über die Ess- und Kochgewohnheiten ihrer Kommilitonen in der DDR gewundert haben.
Ja, wir haben gefunden auch, dass Kochen war bei ihnen nicht sehr beliebt. In der DDR geht man öfters als hier im Restaurant oder so.
Es gab viele Studenten so aus anderen sozialistischen Ländern.
Bulgaren und so.
Ja, die Bulgaren. Und sie haben ganz gut und ganz, ganz schön gekocht.
Ja,
aber
wirklich,
die Deutschen haben kein Interesse
daran, ja.
Das Essen hat einen nachhaltigen Eindruck bei den jungen Briten hinterlassen. Selbst das deutsche Mensaessen wurde ausführlich begutachtet.
Jeden Tag Kartoffel und Fleisch und eine Soße. Und Quark natürlich.
Das Mensaessen war so, die waren gleich so in Westdeutschland und in der DDR.
Ja, es war komisch, auch von von die Geschirr und so her. Man hat seine Plastik mit alles drin. Ja, ganz hässlich. Ja, ich stellte mir vor, dass es so ein Gefängnis wäre oder so. Ja, ich fand das nicht schön. Also mein Kartoffel und dann mein Nachttisch genau nebenan. Was so auffällig war, war, dass genau dieselbe war in BRD und in DDR.
Auch das Essen war
ja, ziemlich ähnlich. Das Essen war beides ja ziemlich billig auch.
Damit wären wir bei den Gemeinsamkeiten. Und hier habe ich sofort mein Fett abbekommen, als Deutsche. Auf meine Frage, was denn für Sie nach Ihrem Aufenthalt als typisch Westdeutsch, Ostdeutsch oder allgemein typisch Deutsch gelte?
So eine Frage zu stellen, denn die Frage wird sowohl in der Bundesrepublik gefragt als auch in der DDR. Jeder will die Unterschiede wissen oder die Ähnlichkeiten.
Ja, es ist schwer zu erklären, aber ja, sie sind doch alle deutsch. Man merkt das sofort.
Und die Sprache und die Kultur hier merkt man das.
Ja, die Gebäude, also, alles in die Stadt, das Essen, alles ist deutsch.
Ich war wieder in Leipzig bei dieser Familie. Und ich würde sagen, dass sie urdeutsch waren. Ich war auch so bei einer Familie in Westdeutschland. Und das, zum Beispiel das Essen war das Gleiche. Und die Frauen haben alles gemacht, wie immer. Die Frauen in der Familie machen alles, haben alles gekocht und abgewaschen. Und dann sitzt man irgendwie in einer Runde und diskutiert. Oder am Ende haben sie gesungen.
Ja. Nachmittags isst man immer Kaffee und Kuchen.
Ja.
Man arbeitet sehr früh, man fängt früh an. Ja, die Gesellschaft scheint uns so ähnlich wie in BRD geordnet zu sein.
Wo waren denn die Unterschiede?
Da muss man Nähe suchen, glaube ich. Zum Beispiel die Jugendlichen in der Bundesrepublik kommen mit der harten Tatsache zurecht. Sie bekommen ihr Abitur oder machen ein Studium und sind vielleicht trotzdem noch arbeitslos am Ende. Aber dagegen, die Jugendlichen in der DDR sind gewöhnt, sie bekommen automatisch eine Arbeitsstelle. Darin liegt der Unterschied, in dem System liegt der Unterschied, nicht in den Menschen da. Die Deutschen überhaupt sind sehr stolz auf sich. Bescheidenheit ist vielleicht keine deutsche Gabe.
Jetzt wird mit uns Deutschen abgerechnet, mit West- wie Ostdeutschen. Ausländerfeindlichkeit in der Bundesrepublik, unser Umgang mit den Gastarbeitern, steht bei einigen Lehrveranstaltungen der Germanistik und Landeskunde an englischen Universitäten mit auf dem Lehrplan. Darüber waren sie informiert. Wobei sich die Briten in der Behandlung ihrer Einwanderer aus den ehemaligen Kolonien auch nicht gerade rühmlich hervortun. Aber das steht hier nicht zur Debatte. Was die britischen Studentinnen ernsthaft überraschte, war, dass es in der DDR nicht viel anders war.
Was mir auffällig war, war, dass bevor wir in der DDR waren, haben wir gedacht, ich weiß nicht warum, dass alle Studenten aus sozialistischen Ländern irgendwie dieselbe wurden. Aber die Unterschiede zwischen die bulgarischen Studenten und die Deutschen da war ganz...
ausgeprägt.
Ja, ich glaube, die DDR-Studenten haben sich irgendwie... besser als...
Hielten die sich für besser?
Ja, als die anderen sozialistischen Länder. Ich weiß aber nicht, warum.
Es wird immer gesagt in der DDR, dass die DDR das beste Land
in den sozialistischen Block ist.
Ich glaube, das ist von der Wirtschaft hier.
Und Kultur aus, sie sagen, dass sie ein kulturreiches Volk sind. Ja. Und diese südlichen Länder und so sind ein bisschen niedriger irgendwie. Ja. War komisch.
Meine Zimmerkameraden hat immer gesagt, ach, die Polen, die sind...
Ja, sie sind dreckige, faule Leute. Und ich habe gedacht, dass diese Brüderlichkeit zwischen die sozialistischen Länder wirklich geben würden.
Sie haben auch eine andere Einstellung gegenüber die Sowjetunion.
Ja.
Die anderen Länder sind ein bisschen mehr feindlich, finde ich, gegenüber der Sowjetunion. Sie haben irgendwie eine Resentment.
Ein Ressentiment
gegen den Soldaten, den Russen im General. Aber die DDR-Bürger sind...
Ja, ich glaube,
ich weiß nicht, die haben mehr Brüderlichkeit. Es gibt so diese so DDR, Sowjetunion.
Ja, ein bisschen Clubs wie die amerikanische Verhältnis zur Bundesrepublik. Es ist komisch, ja.
Ganz komisch.
Sie wissen, dass sie von der Sowjetunion abhängig sind, aber sie akzeptieren das. Zum Beispiel wie die Bundesdeutschen.
Ich habe mit den englischen Studenten nicht über Großbritannien geredet. Nicht über die Armut, die Arbeitslosigkeit auf der Insel. Wir sprachen nicht über Nordirland oder die Probleme der farbigen Bevölkerung. Unser Thema war zwei Länder, die beide abroad, im Ausland liegen und in denen sie einige Zeit leben konnten. Ihr Blickwinkel auf beide Länder ist daher zwangsläufig ein begrenzter, befangen in den Erfahrungen eines Gaststudenten. Doch was diesen Blick so anders macht, ist, dass ihm eine Dimension fehlt. Als Manko oder zum Vorteil dienend. Die Dimension der historisch bedingten Emotionalität. Sie haben keine Verwandten in den beiden deutschen Staaten. Sie benutzten keine Schulatlanten, in denen die DDR noch als sowjetisch besetzte Zone ausgewiesen war. Sie sahen von außen hinein.
Mein letzter Abend in Berlin bin ich rübergegangen, um den Zug am Berliner Zoo zu nehmen. Und da habe ich eine Westdeutscherin kennengelernt und sie hat gesagt, sie waren drüben im Osten. Naja, das ist sehr schlecht. Da haben sie nichts. Und ich habe gedacht, das ist typisch Westdeutsch.
Was glauben Sie, was die Bundesdeutschen für ein DDR-Bild haben?
Im Großen und Ganzen ein schlechtes
negativ,
Bild.
Ganz negativ, ja. Glaube ich. Ein
Bild, das der Realität entspricht oder nicht?
Nein, auch unter Studenten. Ich hätte gedacht, dass die nicht so verurteilen würden, aber sie haben nichts so Schlechtes gesagt. Aber wenn wir gesagt haben, dass wir in der DDR fahren werden, haben sie nur gesagt. Und das war alles schweigend dann.
Ja. Es scheint so, dass überhaupt keine Information gibt.
Und die meisten haben nie in der DDR gereist oder so, aber sie haben ein klares Bild davon. Mhm. Also ich hatte vorher natürlich ein Bild von DDR, aber nicht so stark verurteilt, weil ich nie dahin gegangen war.
Das Ministerium für innerdeutsche Beziehungen in Bonn hat in den letzten beiden Jahren 134.000 Reisen von Jugendlichen aus der BRD in die DDR gefördert. Private Reisen sind in dieser Zahl nicht eingeschlossen. Angesichts des festen Bildes, das sich viele junge Menschen hier über den anderen deutschen Staat machen, ist das immer noch eine recht bescheidene Zahl. Jugendliche in der DDR würden wahrscheinlich gern die Bundesrepublik Deutschland besuchen, haben aber nur eingeschränkt Gelegenheit dazu. Ist Ihr Bild von uns trotzdem präziser?
Ich glaube, die DDR hat ein Westbild, die ganz schönere ist als die Realität.
Die meisten Leute sehen Westfernsehen in der DDR und sie sehen dann natürlich Sachen über Arbeitslosigkeit und so. Aber
sie glauben es
nicht. Doch. Ja, Arbeitslosigkeit.
Einige Studenten sind zu mir gekommen, haben gesagt, wir haben über England gesprochen. Dann habe ich gesagt, eigentlich ist es nicht so ganz schön, weil wir haben gesagt, dass wir keine Ahnung hatten über so was wir machen, über unsere Karriere. Und dann habe ich gesagt, es gibt unheimlich viel Arbeitslosigkeit. Und dann hat zwei Studenten, sie haben es mir gesagt, dass wirklich, das stimmt das doch. Wir dachten, das war alles Propaganda.
Es gibt viele Ostberliner, haben mich gesagt, na, ich will überhaupt nicht im Westen wohnen. Aber sie haben so viele davon gehört. Ich meine, Westberlin mit Drogenabhängiger, Bettler und so weiter. Und wie alles so ungeheuer teuer ist da drüben. Haben Sie auch gesagt, drüben
gibt's alles? Ja, drüben.
Drüben gibt es alles, aber man muss dafür bezahlen.
Sie haben teilweise ein ziemlich klares Bild der BRD. Aber außerhalb der BRD, da haben sie keine Idee.
Nun, dem wird neuerdings abgeholfen, zumindest in begrenztem studentischem Rahmen. Die Universität Leeds hat es als erste geschafft, den Studentenaustausch tatsächlich als Austausch zu realisieren. Dozent Hugh Rawlinson.
Auf unser Drängen hin hat die Karl-Marx-Universität sich bereit erklärt, Studenten zu schicken. Und vor 3 Jahren hatten wir 10. Und das hat sich dann bis jetzt 3-mal wiederholt. Und die Erfahrungen, die wir mit diesen Studenten machen, sind sehr positiv.
Ich bin während meines langjährigen Aufenthalts in Großbritannien oft genug gefragt worden, ob ich aus der Bundesrepublik oder aus der Deutschen Demokratischen Republik käme. Und jene Frager gehörten schon zu der Kategorie informiert und differenziert. Für die meisten Briten gibt es nur ein Deutschland. Und das hört kurz hinter Hanover auf. Die Frage, ob sie es für wünschenswert oder realistisch hielten, beide deutsche Staaten wieder zu vereinigen, machte sie ratlos. Sind 4 Monate nicht auch dafür etwas zu kurz? Fragen wir doch lieber, was sie von ihrem Aufenthalt mitgenommen haben.
Ich glaube, dass es ein sehr interessantes, ein sehr reiches Erlebnis ist. Man wird wirklich mit sich selbst ausgesetzt. Egal, wo das ist, also wo eine andere Sprache gesprochen wird, wo die Leute irgendwie andere Lebensformen haben. Das kann nur ein reiches Erlebnis für die persönliche Entwicklung einer Person sein. Wenn man sich offen zeigt, wenn man Interesse hat, daran hat, Leute kennenzulernen und die andere Kulturen kennenzulernen auch, dann lernt man was.
Ja, ich fühle mich sehr erreicht, dass mir eine so günstige Gelegenheit gegeben wurde. Ich habe was gemacht, was den meisten Deutschen geschlossen bleibt. Ich habe in der DDR gewohnt und ich habe die DDR sehr nah kennengelernt und eigentlich fast wie eine einheimische Studentin gewohnt. Finde ich fabelhaft. Ich bereue es nur, dass die Studenten in dem Ostblock das auch nicht machen können.
Ungefähr 10% aller englischen Studenten, die während ihres Studiums ein Jahr in einem oder in beiden deutschen Staaten verbracht haben, kommen nach ihrem Abschluss in die Bundesrepublik, um hier zu arbeiten oder auch zu heiraten, auf jeden Fall, um hier zu leben. Einige versuchen, in der DDR eine Stelle als Lektor für Englisch an einer Universität zu bekommen. Wenigen gelingt es auch. Wer in die DDR geht, hat seine Stelle vorher verabredet, sonst gibt es keine Genehmigung. Wer in die Bundesrepublik geht, versucht, über das Gesetz des Dschungels zurechtzukommen. Wenn Sie in einem der beiden Länder für ein paar Jahre leben und arbeiten könnten, in welchem der beiden Länder würden Sie das gerne tun?
DDR. Ohne weiteres.
Was ich wirklich mit aller Ehrlichkeit sagen kann, ich würde sehr gerne die DDR noch näher studieren und noch näher kennenlernen.
Ich in der DDR.
Ja, ich würde auch das gerne machen.
Wo halten Sie von Ihrem Eindruck her das Leben für menschlicher?
DDR.
Ja, DDR. Ja. Aber ich möchte trotzdem in England wohnen. Ich auch.
Sie?
Ja, aber wenn ich aus England rausgeschmissen wäre, würde ich nach der DDR fahren.
Sie hörten, es ist schwer zu erklären, sie sind doch alle deutsch. Englische Studenten studieren in beiden deutschen Staaten. Ein Feature von Hannelore Hippe-Davis.
Bearbeitung Axel Scheibchen, Redaktion Wolfgang Schiller. In 2 Wochen senden wir das Feature Zäune überall, Wackersdorf ein Lehrstück.